Es ist ungefähr 5 Jahre her. Unsere älteste Enkelin, die war damals so 10 Jahre alt. Die waren bei uns zu Besuch. Ich saß auf der Bank, draußen im Garten, und die kam mit ernstem Gesicht auf mich zu und sagte: "Stimmt's, Opa? Du rauchst nur eine Zigarre, wenn alles stimmt." Ich dachte, was haben die bloß miteinander zu Hause besprochen? "Stimmt's, Opa, du rauchst nur eine Zigarre, wenn alles stimmt." Ich konnte es mir dann zusammenreimen, was sie zu Hause besprochen haben. Vermutlich war das Thema, den Unterschied darzustellen zwischen Genießen und zwischen Sucht. Und da wurde der Opa zum Thema, der ab und zu, vielleicht wenn sein kubanischer Freund auch noch da ist, eine kubanische Zigarre genießt. Und die wollte sich nur versichern, ob das stimmt, was ihre Regierung zu Hause erzählt hat. Ich sage, ja, das stimmt, es muss wirklich alles stimmen. Ein Freund muss da sein, die Sonne muss scheinen, mir muss es gut gehen, ich muss mich wohlfühlen. Dann rauche ich auch mal eine Zigarre. Und da war sie zufrieden und zwitscherte wieder ab. Ich möchte dich heute Abend mal fragen, ob du das kannst genießen. Ich bin der Meinung, das können nicht alle. Viele haben es entweder nie gelernt oder sie haben die Genuss-Kaputtmacher in ihr Leben reingelassen. Ein so ein Feind, der deinen Genuss kaputt macht, das ist die Gier. Die Gier will immer nur haben, die will immer nur raffen und kann dann nicht genießen, das Leben. Oder die Angst, die klammert alles fest, weil die Angst hat das Problem, ich könnte etwas verlieren von dem, was ich schon habe. Oder der Egoismus gehört auch dazu, er verteidigt sein Recht, kämpft für seinen Besitz, und das Wort genießen ist für einen Egoismus ein Fremdwort. Also wer nicht genießen kann, und das kannst du an manchen Mitmenschen studieren, der wird ganz schnell ungenießbar. Und selbst diejenigen, die finanziell aber wirklich richtig gut aufgestellt sind, die können nicht automatisch diese Dinge, die sie alle besitzen, auch genießen. Deshalb gibt es so einen Genusstipp in der Bibel. Dort hat der Apostel Paulus besonders den Reichen einen Rat verabreicht, wie sie zum Genuss finden können. Ich kann das mal vorlesen, Originalton Bibel. "Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können." Wer also wirklich richtig genießen will, muss nicht nur Gier, Angst und Egoismus aus seinem Leben rausschmeißen, sondern auf den hoffen, der alle die schönen und genussvollen Dinge im Leben schenkt. Und das ist der Schöpfer, das ist Gott, der dir auch dein Leben gegeben hat. Und ich möchte nochmal nachschieben die Frage, kannst du das eigentlich in deinem Leben? Hast du Punkte, wo du auch genießen kannst? Ich möchte uns gern ein bisschen auf die Sprünge helfen, ihr werdet merken, ich werde ganz schnell ins Schwärmen kommen. Also zum Beispiel für die, wo die Augen in Ordnung sind, die sehen können, die können sagen, wunderbar, ich kann Farben erkennen. Das ist nicht selbstverständlich, ich kann Farben sehen. Ich kann den Sonnenuntergang bestaunen, den Sonnenaufgang mich erfreuen. Oder man kann die Frage stellen, warum besitzt unser Planet so viele unterschiedliche Blumen? Also besonders ich staune darüber, im Gegensatz zu meiner Frau, die mal als Floristin gearbeitet hat, unterteile ich die Blumen in Gänseblümchen und Nicht-Gänseblümchen. Und dann ist das Thema für mich erledigt. Aber trotzdem staune ich, dass es so viele Nicht-Gänseblümchen gibt. Oder die Landschaften. Du brauchst noch nicht mal Deutschland im Urlaub zu verlassen. Alleine in Deutschland, von der Ostsee bis zum Bodensee, von der Insel Föhr bis hierher ins Erzgebirge, kommst du aus der Vielfalt, aus dem Staunen gar nicht raus. Da muss Gott gerade mal einen guten Tag gehabt haben, ein paar gute Minuten, wo gerade mal Deutschland diesen Fleck dahin geklackst hat. So eine Vielfalt, ist das nicht wunderbar? Kann man genießen. Oder ich sitze am reich gedeckten Tisch, wenn das nichts ist. Die vielen Geschmacksrichtungen, die wir haben, die Aromen, die wir genießen können. Dann kommt noch die Frage der Musik. Ja, muss nicht jemand so einen alten, bluesigen Opa mögen wie mich, aber da gibt es noch andere Richtungen. Da gibt es noch zum Beispiel klassische Musik. Es gibt Chormusik. So viele verschiedene Richtungen. Und ich will gleich sagen, das ist alles nicht notwendig, damit du leben kannst. Das ist alles nicht notwendig, damit du existierst. Und deshalb steht bei mir immer wieder die Frage auf, und vielleicht kennst du diese Frage auch, ich weiß es nicht. Warum gibt es so viel Gutes, das wir genießen können? Und die sinnvollste Antwort, die ich in meinem kurzen Leben bisher gefunden habe, ist die, diese ganzen schönen Dinge gibt es aus einem einzigen Grund, weil der Designer dieser Welt wollte, dass du nicht nur existierst, sondern dass du auch genießen kannst. Und deshalb schenkt er so viele gute Dinge in dein Leben hinein. Der Mensch soll genießen, er soll Lebensfreude empfinden. Und diese schönen Dinge, die zeigen mir, der Designer, der hat diese Welt mit viel Liebe gebacken, er hat sie kreiert und wir können es genießen. Das ist auch übrigens der Grund, warum das folgende Gebet, was in der Bibel steht, ich so gern zu meinem eigenen Gebet mache. Da steht, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Also ich kann gute Dinge genießen und habe Freude am Leben. Nun dauert es gar nicht lange, während ich so ins Schwärmen komme. Da kommen nämlich so ein paar Bedenkenträger mit schmerzverzerrtem Gesicht und meist auch mit Bauchschmerzen um die Ecke und die mahnen mich. Also du mit deinem Dankgebet, da habe ich so meine Probleme. Es gibt doch so viele schlimme Dinge in der Welt. Und dann kommen sie mit der Frage aller Fragen. Warum lässt Gott das Schlimme zu? Warum lässt Gott das Leid zu? Ich muss mal sagen, ich bin seit über 40 Jahren als Musiker unterwegs und seit über 20 Jahren als Missionar. Diese Frage wurde mir oft gestellt. Warum lässt Gott das Schlimme zu? Aber eine Frage, die wurde mir in dieser ganzen Zeit nie ernsthaft gestellt. Warum lässt Gott das Gute zu? Keiner. Es ist erstaunlich nämlich, Freunde, dass der Mensch nicht nur schlimme Dinge erleben muss. Das ist höchst erstaunlich, dass wir gute Dinge erleben dürfen. Durch den Sündenfall, ist nicht meine Idee, steht bereits auf den ersten Seiten der Bibel, hat der Mensch sich das Schlimme ja erst ins Leben reingeholt. Das ist die Konsequenz. Das Leid hat Gott von Anfang an, das Schlimme hat er alles nicht gewollt. Alles war gut. Das Paradies war Genuss pur. Lebensfreude. Und die Sünde hat dann wirklich alles zerstört. Und seit dem Sündenfall gibt es ein Problem, und ich würde behaupten, es ist ein schönes Problem. Obwohl wir uns von Gott abgewendet haben, tut er jedem von uns immer wieder Gutes. Und was macht der Mensch? Er murrt. Der Abraham Lincoln hat es mal auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, die Menschen murren, weil keine Rosen ohne Dornen wachsen. Warum danken Sie nicht dafür, dass Gott auf dornigen Stängeln so schöne Blumen wachsen lässt? Das ist der Zustand. Mit den Dornen kennen wir uns bestens aus. Warum lässt Gott die Dornen zu? Warum lässt er die wachsen? Warum lässt Gott das Leid zu? Und übrigens, merkwürdig finde ich, dass sogar das von Atheisten gefragt wird. Warum lässt Gott das Leid zu? Und sie stellen die Frage damit an jemanden, den es für sie ja gar nicht geben darf. Warum lässt Gott die Blüten zu? Warum lässt Gott das Gute zu? Diese Frage stellt kaum jemand. Ich bin viele tausend Kilometer jedes Jahr unterwegs mit dem Auto und ich bemühe mich auch, mich an die Verkehrsregeln zu halten und Geschwindigkeiten und all diese Dinge. Ihr kennt das. Man will ja nicht zu Fuß gehen. Und es gibt bestimmte Dinge, die mache ich aber grundsätzlich nicht. Ich fahre nicht bei Rot über die Kreuzung. Manchmal noch bei Dunkelgelb, das gebe ich zu. Aber warum fahre ich nicht bei Rot? Weil eben klar ist, das hat Folgen, das kracht. Das kann zum Unfall kommen, kann schwere Folgen haben. Und stell dir mal vor, jemand, der macht auch sich da nichts draus, fährt bei Rot über die Kreuzung und es kommt zum Unfall, es knallt. Und dann steigt er aus seiner Schrottkiste aus und macht den Gesetzgeber dafür verantwortlich, warum er das so geregelt hat, dass man bei Rot nicht über die Kreuzung fahren darf. Und die Polizei, die dann gerufen wird und den Unfall aufnehmen soll, die wird auch noch angepöbelt, warum sie diesen Unfall nicht verhindert haben. Warum habt ihr das zugelassen? Allen, die drumherum stehen, und wenn der Autofahrer bei klarem Verstand ist, ist doch klar, der ist bei Rot drüber gefahren, also hat er die Schuld und kann sie nicht irgendjemanden in die Schuhe schieben und kann auch nicht fragen, warum lässt Gott das zu? Fairerweise müsste man nämlich auch fragen, wie kann denn dann Gott das ganze Gute zulassen? Wie kann er es zulassen, dass es sogar menschlichen Schweinehunden, und davon gibt es ja wirklich genug, dass es denen sogar gut geht? Wie kann er zulassen, wenn Menschen bei Rot über die Kreuzung donnern und nichts Schlimmeres passiert? Das größte Unheil, der größte Unfall, das ist eben der Sündenfall. Und die Folgen sind, dass alle Menschen die Gebote Gottes, die er ja veröffentlicht hat, dass sie übertreten werden. Viele können meine und deine nicht auseinanderhalten, nicht nur beim Geld, auch beim Ehepartner können sie das nicht auseinanderhalten. Und die Gebote sagen aber, das sollen wir auseinanderhalten, meine und deine. Oder bei den Wahrheiten, da muten wir anderen alternative Wahrheiten zu und Gott hat automatisch ein Problem damit. Oder man sagt, mein Bauch gehört mir und geht in die Abtreibungsklinik und ahnt nicht mal in unserer Zeit, weil man die Gebote gar nicht mehr kennt, dass man da mit einem bestimmten Gebot kollidiert. Wir leben so, als würde es die Gebote gar nicht geben und diese Unfälle sind Sündenfälle und Gott, der Geber der Gebote, schaut zu und er haut nicht rein. Und da fragen manche, warum denn nicht? Er müsste doch mal richtig reinhauen. Wisst ihr, obwohl Gott gute Gründe dafür hätte, er schlägt nicht auf uns Menschen ein, sondern er ließ zu, dass sein Sohn Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, damit alles das, wo wir bei Rot über die Kreuzung donnern, wo wir seine Ordnungen nicht halten, uns vergeben werden kann. Damit wir am Ziel ankommen. Nicht einer von uns blieb doch am Leben nach der Aussage der Bibel, weil kein Mensch ohne Sünde ist und weil alle nur deshalb von Gott eigentlich auf der Stelle zerdrückt werden können. Der Martin Luther hat es mal so ausgedrückt, dass Gott uns zerquetschen könnte wie eine Laus. Aber das macht er nicht. Ich will dir sagen, das ist unverdient und ist eigentlich auch unverständlich. Die Bibel verrät uns aber, warum er es nicht tut. Ich will mal vorlesen, die Güte des Herrn ist, dass es mit uns nicht aus ist, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Das ist der Grund. Und die Güte Gottes, von der hier gesprochen wird, die hat auch einen Namen und dieser Name ist Jesus. In der Bibel wird berichtet, wie Jesus, der Sohn Gottes, einigen Kranken Gutes getan hat, davon muss ich euch erzählen. Auf dem Weg nach Jerusalem steht hier, wird hier berichtet, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er an ein Dorf ging, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Also Aussatz gibt es in unseren Breitengraden Gott sei Dank nicht mehr. Manche sagen, Aussatz, das ist schlimmer als der Tod. Warum? Tote, die wurden begraben. Und dann hatte sich das erledigt. Aber bei Aussätzigen, da war es, sagen sie, viel schlimmer. Die wurden vertrieben. Sie verfaulten bei lebendigem Leib. Das war eine geballte Ladung an Leid. Da ist also die Isolation in Corona kalter Kaffee dagegen. Wenn wir ein bisschen Abstand halten müssen oder manche auch mal eine Weile zu Hause bleiben müssen, das ist der kalter Kaffee. Das war bei denen Dauerzustand. Und es gab keine Hoffnung, dass dies wieder gelöst wird. Sie durften nicht in die Nähe anderer Menschen kommen. Keine Familie, kein Restaurantbesuch, keine Schule, keine Arbeit. Nichts zum Genießen. Wenn man so leben muss, ist einfach nur furchtbar. Nicht nur die Krankheit war schlimm, nicht nur die Schmerzen, sondern dass sie eben Hinausgeworfene waren. Alle anderen rannten vor ihnen weg. Sie grenzten sich von ihnen ab und manche sagten sogar, das ist ein absolut sinnloses Leben, was die führen. Sie hatten noch Familienmitglieder, die brachten das Essen, mussten es aber in gebührendem Abstand abstellen. Keine Gemeinschaft mit dem Ehepartner, mit den Kindern, mit Freunden, mit Nachbarn und Aussatz galt als ansteckend. Ich meine, der Lehrer, der beginnt ja schon in der Schule damit, dass er die Kinder über solche wichtigen Dinge, über ansteckende Krankheiten, Hygienevorschriften sind ja neuerdings auch ganz modern, darüber informiert. Und so war es auch. Hier in Sachsen bei uns, der Lehrer, der warnt also, wegen der ansteckenden Krankheiten darf man Tiere niemals küssen, das ist sehr gefährlich. Und dann fragt er seine Schüler, kann mir jemand ein Beispiel nennen? Und dann meldet sich hier in Sachsen bei uns immer das Fritzchen. Und er sagt, meine Tante hat immer den Papagei geküsst. Und, fragt der Lehrer, das Vieh ist eingegangen. Also er meine den Papagei. Es gibt viele Dinge, die sind ansteckend, zum Beispiel ein herzhaftes Lachen ist ansteckend. Ein Brandstifter hat übrigens auch ein ansteckendes Wesen. Und es gibt ansteckende Krankheiten, eben wie AIDS und Aussatz. Und die Sünde, von der uns die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite berichtet und davor warnt, ist auch ansteckend. Es gibt ein anderes Wort noch dafür, es ist sogar vererbbar. Und das ist der Normalzustand von uns Menschen von Anfang an. Aussatz und Sünde haben nämlich Gemeinsamkeiten, und deshalb erwähne ich das hier. Wer davon betroffen ist, hat keine Hoffnung, wenn dann nur bis zum Friedhofstor. Wer davon betroffen ist, hat den Tod vor Augen, und es macht immer einsam, Aussatz und auch Sünde. Wenn Schuld zwischen dir und einem Menschen gekommen ist, dann kommt Abstand. Und immer gleichzeitig bei Sünde auch Abstand zu Gott. Und das steht sogar hier in dem Bericht mit drin in der Bibel. Sie blieben in gehörigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Also wenn ich so Menschen beobachte, wie sie mit Leitsituationen umgehen, dann entdecke ich drei Möglichkeiten. Die einen, die resignieren, die sagen, es ist alles sinnlos. Dann gibt es die anderen, die fangen an zu fluchen. Gott, verdamme mich. Wenn ich es mitkriege, kann ich nur sagen, ich wünsche dir, dass Gott dieses Gebet nicht erhört. Es wäre für dich die Katastrophe. Und dann gibt es die anderen, die fangen an zu beten. Für welche Variante wir uns entscheiden, ist immer unsere ganz persönliche Entscheidung. Und die machen das, dass sie beten, sie reden mit Jesus. Vermutlich haben sie sich an dieses alte Lied aus der Bibel erinnert, wo steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Also die 10 Aussätzigen, die haben gebetet. Denn es ist wichtig, dass du weißt, wenn du in eine Not reingerätst, wo du in der Not auch anrufen musst. Jesus sah sie und befahl ihnen, geh zu den Priestern, das war damals gleichzeitig auch die Gesundheitsbehörde, und lasst euch eure Heilung bestätigen. Und als sie unterwegs waren, wurden sie tatsächlich gesund. 10 Aussätzige wurden geheilt, Jesus hat ihnen Gutes getan. Und da frage ich mich natürlich, wie geht es denn mit diesen Typen dann weiter? Was machen die denn jetzt? Bei dem ersten stelle ich mir das so vor, der hat sich gedacht, also wisst ihr was, ich habe so lange in den Höhlen gelebt, jetzt will ich die Welt sehen, der hat sich erstmal einen Urlaubsflieger gebucht. Beim zweiten, der hat den Auftrag für seinen Grabstein storniert, der hat sich gesagt, der Friedhof, der kann warten. Der dritte ging schleunigst in seine Firma, denn das Lebensthema vor seiner Krankheit, vor seiner Not war Arbeit. Das war sein Lebensthema. Und in der Not hat er die Chance verpasst, über das Lebensthema, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und so ist er nach der Not, als er geheilt war, dazu wieder übergegangen, was er vor seiner Not gemacht hat, hat einfach so fröhlich weitergemacht. Arbeit. Der vierte, der ging zu seiner Familie, der wollte ja mal sehen, wie die Kinder sich entwickelt hatten. Der fünfte ging in die Kneipe, man muss mit den Freunden ja mal einen drauf machen, die Genesung muss gefeiert werden. Der sechste ging shoppen, holt sich das neue Smartphone, endlich mit der Welt kommunizieren. Und der siebte sagt, Glück gehabt, so ein Zufall, dass ich jetzt gesund bin. Der achte, der wusste nicht mehr, wie eine Frau aussieht, also ist erstmal ins Bordell gegangen. Und der neunte ging ans Grab seiner Eltern, denn die waren inzwischen gestorben und beerdigt. So ungefähr kann es gewesen sein, so stelle ich mir das vor. Und dann gibt es noch einen, sind ja 10. Und ich wünsche mir so sehr, dass du so einer bist wie der 10. Und wenn du es nicht bist, wünsche ich dir so sehr, dass du so einer wirst. Heute. Von dem wird hier berichtet, einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Und Jesus sagt, es sind nicht alle 10 gesund geworden, wo sind denn die anderen 9? Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier? Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. 10 werden geheilt, einer kehrt um und bedankt sich. Der Jubel, der ist bei allen über das neu geschenkte Leben ganz bestimmt groß, aber die Dankbarkeit ist nur bei dem einen zu finden. Der kehrt um, gab Gott die Ehre und spricht es aus, ich danke dir, Jesus. Zu ihrer Heilung von einer Krebserkrankung hat eine bekannte Theologin und Realschullehrerin ein Interview in der Zeit gegeben. Und sie hat dort berichtet, 2014 wurde bei ihr Brustkrebs festgestellt und heute gilt sie nach eigenen Angaben als geheilt. Das konnte man dort lesen. Und sie sagte, sie glaube nicht, dass ihre Heilung direkt etwas mit Gott zu tun habe. Originalton, ich verdanke meine Gesundheit den Ärzten und dem Glück, dass mein Körper auf die Antikörperbehandlung angesprungen ist. Und als ich das gelesen hatte, von einer Theologin und Realschullehrerin, da wurde ich stutzig, weil mir bekannt ist, dass ein Arzt nicht heilen kann. Ich weiß, dass wir dazu übergehen, dass wir die Ärzte in ihren weißen Kitteln zu Göttern in Weiß machen und sie damit gleichzeitig überfordern. Aber es gibt eine ganze Reihe Ärzte, die mir das inzwischen bestätigt haben, ja, wir können nicht heilen. Wir können Medizin verschreiben, aber dass die Medizin das bewirkt, was der Patient braucht, das können wir als Ärzte nicht. Ein Chirurg sagt, ich kann mit meinem Skalpell das kranke Geschwür herausschneiden und ich mache mit meinem Skalpell während der Operation auch einiges kaputt. Aber dass es danach wieder heilt, das kann ich als Arzt nicht, das kann nur Gott. Und am Rande bemerkt, die Intelligenz und die Fertigkeit, die der Arzt genutzt hat, die Voraussetzungen dafür hat er sich nicht selber gegeben. Er hat es genutzt und hat es weiterentwickelt. Und selbst der Fleiß dazu, das weiterzuentwickeln, den hat er auch noch von Gott geschenkt bekommen. Wir sollten mal dazu übergehen, in unseren Krankenzimmern, wenn wir entlassen werden aus dem Krankenhaus, nicht nur dem Ärzten und dem Pflegepersonal zu danken, so wichtig ist, was sie tun. Sie sind sozusagen die Handlanger Gottes. Das ist ein wichtiger Job. Wir haben es in dieser Zeit wieder zu schätzen gelernt. Aber wir sollten vor allem mal wieder auf die Knie gehen und dem danken, der uns das alles erst schenken kann. Und nicht dazu übergehen, sagen, Glück gehabt. Ich verdanke es nur den Ärzten und dem Pflegepersonal. Und wir merken hier, dass eine Heilung oder ein Wunder ganz selten Umkehr und Bekehrung bewirkt. Hemingway berichtet über eine Szene im Krieg. Ich lese mal. Ein Soldat liegt im Schützengraben, Bomben gehen runter, links und rechts. Er schwitzt vor Verzweiflung und betet schließlich, ach, lieber Herr Jesus, hilf mir heraus. Ach, bitte, 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 Christus, wenn du mich vor dem Tod bewahrst, werde ich auch allen Leuten der ganzen Welt sagen, dass du der Einzige bist, auf den es ankommt. Das Granatfeuer zog weiter hinauf, am Morgen ging die Sonne auf, der Tag war heiß und schwül und ruhig. Am nächsten Abend hinten im Dorf erzählte der Soldat dem Mädchen, mit dem er in die Villa hinaufging, nichts von Jesus. Und er erzählte überhaupt keinem von Jesus. So läuft das in der Regel. Nachdem zu Jesus geschrien wurde, nachdem gebetet wurde, um Hilfe gefleht wurde und er dann auch noch geholfen hat, da gibt es keine Umkehr. Hinterher, wenn die Krankheit weg ist, wenn die Mathearbeit doch überstanden ist, wenn keine Bomben vom Himmel gefallen sind, wenn ich den Terroranschlag überlebt habe, wenn es mich nicht erwischt hat und wenn die Finanzkrise doch nicht auf mein Konto gekommen ist. Wenn der Mensch sich sauwohl wieder fühlt, dann denkt er nicht mehr daran, an das Gute und dann dankt er auch nicht mehr dafür. Und so läuft es bei diesen 9 Geheilten. Sie beten. Die sind sogar gehorsam, sie tun das, was Jesus gesagt hat, geht zu den Priestern. Und sie werden geheilt, aber eins wollen sie nicht, umkehren, sie wollen sich nicht bekehren. Und bis heute fragt Jesus, wo sind die anderen, denen ich Gutes getan habe? Und einer aus der Gruppe kam zurück, steht hier, und als er es merkte, laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde und dankte ihm. Nur einer kehrt um. 10%. Ich finde das eine ziemlich hohe Prozentzahl. Also auf Deutschland gesehen. 10% würde ich mir manchmal wünschen, auch bei solchen Veranstaltungen. Wisst ihr, wir alle sind heute zumindest so gesund, dass wir in der Lage sind, dass wir uns heute hier in dieser Halle treffen. Der eine mehr, der andere weniger gesund. Ich bin 30% behindert und ich weiß, es gibt eine ganze Reihe wahrscheinlich heute unter uns, die können ein paar Prozente mehr aufbieten. Aber wir sind zumindest in dem Zustand, in der Verfassung, dass wir uns hierher bewegen oder bringen lassen konnten und dass wir in dieser Veranstaltung sein können. Und ich möchte dich heute Abend mal fragen, hast du für diesen Zustand, in dem du bist, dem Schöpfer schon mal Danke gesagt dafür? Du hast ihm dein Leben zu verdanken, ich hatte es heute schon erwähnt. Deine Begabungen, Augen, Ohren, Nase, Hände, dass du genießen kannst, dass du mit deinen Händen kreative Dinge herstellen kannst. Du hast vielleicht sogar Menschen, die zu dir halten, Freunde. Du hast Nahrung, Kleidung, wenn du in Deutschland bist, hast du sogar Wohlstand im Weltmaßstab. Vielleicht hast du auch Bewahrung in deinem Leben schon erlebt. Es gibt so Gedenksteine der Bewahrung in unserem Leben. Bewahrung vor einem Autounfall, eine geglückte Operation, Gründung einer Firma, die so richtig reingehauen hat und gerockt hat. Das war vorher gar nicht absehbar. Wir haben zu Hause so einen Kalender uns angefangen, so einen Lob- und Dankkalender, wo wir diese Meilensteine der Bewahrung uns reinschreiben. Und wenn mir es dreckig geht, gucke ich da rein, was Gott an guten Dingen in meinem Leben schon getan hat. Wir lassen uns von diesen kleinen, negativen Dingen des Lebens doch so häufig runterziehen. Und ich denke dann dran, dass es mir, Lutz Schäufle, heute besser geht als einem König vor 500 Jahren. Und ich genieße heute Dinge, die kannte ein König vor 500 Jahren nicht mal. Warum lässt Gott das Gute zu? Die Antwort steht in der Bibel. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Und ich sage immer, schade, dass so wenige Menschen das bemerken, wie gut Gott zu ihnen ist und dass er damit erreichen will, dass sie zu ihm umkehren, weil es nur bei Jesus Frieden im Herzen gibt und nur über Jesus ein Mensch im Himmel ankommt. Erstaunlich, dass sogar Menschen, die nicht körperlich geheilt wurden, immer noch Gutes von Gott entdecken. Ich hatte eine Vortragsreihe in Afrika, in Namibia, weil man dort auch Sächsisch versteht, gibt es viele Deutschsprachige. Da wurde ich zu einem Farmer gerufen, der schwer dran ist. Dieser Farmer, der saß im Rollstuhl. Kopf war angebunden, Gliedmaßen konnte er nicht mehr bewegen, er konnte nicht mehr essen und trinken selbstständig und auch nicht sprechen. Wir haben dann dort ein kleines Programm gemacht und als ich wieder zu Hause in Deutschland war, bekam ich von seiner Frau eine E-Mail. Und sie schrieb über ihre Situation mit ihrem Mann. Wir sehen uns wie in einem Käfig mit vielen von Gott geschenkten Sonnenblumen, schöne Erlebnisse, Begegnungen mit lieben Menschen. Seit wir den Käfig akzeptiert haben und die Sonnenblumen in den Käfig hineinlassen, ist Frieden und Freude durch Jesus in unsere Herzen gekommen. Als ich das gelesen hatte, habe ich gesagt, jawohl. Selbst jemand in so einer Situation kann dann noch das Gute erkennen, was Gott in sein Leben hineinlegt. Und ich müsste an die Zeilen der Bibel denken, wo steht, wer Gott liebt, den dient alles, was geschieht, zum Guten. Und das kann man nur durchbuchstabieren und dann auch nur bekennen, wie dieses Ehepaar, wenn man umgekehrt ist, wenn man bekehrt ist. Wie dieser Mann, der eben auch, nachdem er geheilt wurde, umgekehrt ist und sich bekehrt hat. Da fragen manche, die Bibel lesen, wie kommst du denn auf die Idee? Da hat er nur Jesus Danke gesagt für die Heilung. Er hat auch man sagt so schön heute, nonverbal etwas gesagt. Ohne mit den Worten zu sagen, kann man auch mit dem Körper einiges sagen. Hier steht, er warf sich vor Jesus nieder. Das nennt man Proskynese. Wer sich im Orient vor einem Herrscher auf den Boden warf, das war die Proskynese. Und da war allen klar, da musste man mit dem Mund nichts mehr sagen. Diese Körpersprache hieß, ich stehe dir mit meinem Leben zur Verfügung. Du bist der Herr über mein Leben. Da brauchte man nichts mehr sagen, war alles klar. Mit dem Mund dankt er Jesus für die Heilung, für das Gute, was er in sein Leben hineingelegt hat, nachdem er umgekehrt ist. Und mit seinem Körper sagt er, dir gehört mein Leben, ich stehe dir mit meinem Leben zur Verfügung. Wisst ihr, das größte Geschenk, die unüberbietbare Heilung, nämlich von der Sünde, die schafft nur ein Arzt und das ist Jesus. Und deshalb muss man zu Jesus kommen und sagen, bitte Jesus, vergib mir meine Sünde, reinige mich von der Sünde und bring du mich gut durch dieses Leben bis ins ewige Leben. Vermutlich hatte sich das nämlich bis zu den Umgekehrten herumgesprochen, denn alle wussten, der Messias, das ist einer, der auch Aussätzige heilt. Und bei dem ist ein ganzer Kronleuchter aufgegangen, da hat mir nicht nur Gutes getan, das muss der sein, der mir auch die Sünde vergeben kann. Und deshalb sagt Jesus zu dem Mann, steh auf, geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet, steht dort, gerettet. Und genau darum geht es, dass ein Mensch, wenn er umkehrt, sich für die guten Dinge bedankt und sich im übertragenen Sinne vor Jesus niederwirft. Das müssen wir heute nicht mehr tun. Wir können in unserem Herzen beten, Herr Jesus, hier hast du mein Leben. Ich habe jetzt erst gesehen, dass du so viel Gutes in mein Leben hineingelegt hast, dass du so gut mit mir meinst, ja, dass du sogar ans Kreuz für mich gegangen bist. Jesus, ich nehme das jetzt an, du sollst jetzt die Führungsposition in meinem Leben bekommen, du sollst jetzt der Boss sein, egal wie du das formulierst, Hauptsache die Sache stimmt. Und das muss auch kein Gebet sein, was ich dir jetzt gleich anbiete, was vorformuliert ist. Es kommt beim Gebet auch nicht auf die Rhetorik an, es kommt beim Gebet auch nicht auf die Länge an, nachdem je länger ich bete, umso besser ist das. Beim Gebet kommt es auf das Gewicht an, was wir hineinlegen. Und wenn du nur in deinem Herzen jetzt an dem Platz, wo du sitzt, betest, Jesus, und du legst das ganze Gewicht rein, dass ihm dein Leben gehört, dann ist das der richtige Anfang. Und für all diejenigen, die sagen, ich hätte aber gern ein Gebet, ich brauche eine Hilfestellung, für all diejenigen, biete ich jetzt ein Gebet an. Ich werde es von hier aus laut sprechen und du kannst es an deinem Platz oder an den Übertragungsorten dort vorm Laptop, wo du gerade sitzt, in deinem Herzen zu deinem Gebet machen. Und Jesus ist ja Gott sei Dank der Einzige, der in Herzen hineinschauen kann. Wir Menschen werden das nie hinbekommen. Und er sieht das, wie du es meinst, und er nimmt es ernst. Und das ist sozusagen der erste Schritt, dem weitere folgen. Wir sagen ja als Christen, wir sind Nachfolger von Jesus, also wir gehen hinter ihm her, wir lernen bei ihm und wir sind gemeinsam unterwegs. Und deshalb bitte ich dich, wenn du dieses Gebet zu deinem machst, dass du hinterher hier vor zum Kreuz kommst. Das sind eine Reihe von Christen, die schon eine Weile mit Jesus unterwegs sind und die haben dieses kleine Heft hier dabei. Ab heute bin ich Christ, da steht vorn das Gebet drin, das wollen wir dir gern schenken. Und ich habe noch ein paar Punkte reingeschrieben, die wichtig sind zum Dranbleiben, hinter Jesus hergehen, damit wir nicht auf der Strecke bleiben. Wichtig ist jedenfalls, kläre es mit Jesus und gib dich dann zu erkennen. Christsein allein geht ein. Und für diejenigen, die sagen, bei mir ist es dran, ich will es nicht mehr auf die lange Bank schieben, für diejenigen spreche ich es laut, dieses Gebet, und ich bitte dich, im Namen von Jesus Christus, wenn du noch nicht umgekehrt, noch nicht bekehrt bist, dass du es tust mit diesem Gebet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.